an. Ich freue mich, dass so viele Leute da sind. Ich möchte ein bisschen über Graphene OS reden. Das Ganze ist ein Einsteigervortrag. Also wir haben auch nur 20 Minuten. Ich gehe so ein bisschen, hier meine Gliederung. Ich habe eine kleine Einleitung vorbereitet. Ich gehe auf die unterstützten Geräte ein, Installation, Features, sage ein paar Worte zu den Apps. Wenn wir Glück haben, haben wir nachher noch ein bisschen Zeit für Fragen. Wenn nicht, sprecht mich nachher einfach an. Da können wir gerne noch drüber quatschen. Ich bin auch gerne immer bereit, was Neues zu lernen, falls ich irgendwie was nicht genau gesagt habe. Also sprecht mich gerne nachher auch an, wenn ihr irgendwie noch Meinungsaustausch wollt. Genau, kurz zu mir. Ich bin Basti oder auch Nuboss. Bin irgendwie seit anderthalb Jahren jetzt hier im Dresdner Chaos unterwegs. Nutze irgendwie seit einem Jahr Graphene OS und beschäftige mich jetzt sonst irgendwie so ein bisschen hobbymäßig so mit IT, Computern, Sicherheit, Datenschutz. Ansonsten, ich studiere Maschinenbau, also eher was anderes, aber auch spannend. Kontakt und Folien auf meiner Webseite. Da findet ihr meine Mailadresse, aber auch Matrix und XMPP. Da könnt ihr mir schreiben, wenn ihr irgendwie dann irgendwie aus der Aufzeichnung oder später noch Anmerkungen habt. Gut, leg mal los. Genau, als Einleitung würde ich gerne ein Zitat von Edward Snowden bringen. Das stammt aus dem Jahre 2019. Und er sagt prinzipiell, wenn er ein Smartphone benutzen würde, dann würde er als Basis dafür Graphene OS benutzen. Das Zitat geht noch ein bisschen länger. Ich habe das jetzt hier ausgeschnitten, aber ich fand das eigentlich als Start ganz gut. Und es ist, glaube ich, auch relativ am oben in dem Wikipedia-Artikel. Und habe ich gedacht, wenn Wikipedia es gut findet, dann nehme ich das auch. Genau, was ist eigentlich Graphene OS? Das ist ein Open-Source-Betriebssystem, was auf dem Android Open-Source-Project basiert, was speziell auf Privatsphären-Datenschutz optimiert ist. Genau, es basiert auf Version 13, der aktuellsten, und es kommt erstmal standardmäßig ohne Google-Dienste, Google Play und so weiter. Genau, Geschichte will ich gar nicht zu lang halten, aber es gibt seit 2014, wurde von dem Daniel McKay, der vorhin schon erwähnt wurde im Zitat, gegründet. Relativ schnell wurde es umbenannt in Copperhead OS. Da haben die das so ein bisschen, zwar auch Open Source, aber halt irgendwie so ein bisschen sozusagen als Firma weiter betrieben, um da sozusagen Smartphones zu verkaufen mit dem Betriebssystem drauf. 2018 ist Daniel McKay aus dieser Firma ausgestiegen. Da gab es irgendwie so ein bisschen Drama. Und er hat das dann weitergeführt als Android Hardening Project und hat das aber relativ schnell dann in Graphene OS umbenannt. Und das war auch relativ lange, ein Solo-Projekt. Er hat das alleine geführt. Es gab natürlich Beiträge über GitHub, aber erst seit diesem Jahr gibt es praktisch eine Stiftung und er ist, glaube ich, inzwischen auch davon ein bisschen zurückgetreten, weil er, glaube ich, persönlich irgendwie andere Dinge zu tun hat. Genau, und das ist inzwischen, gibt es eine Stiftung und es ist halt ein Community-Projekt. Genau, die unterstützten Geräte sind aktuell ausschließlich Google Pixel-Geräte. Ich weiß, das ist für manche ein No-Go, weil wenn man sagt, ich möchte ein Google-freies Gerät haben und möchte dann muss aber ein Gerät von Google kaufen. Ich komme nachher nochmal ein bisschen, warum das so ist, aber grundsätzlich ist es aktuell das Fold, das Tablet und die normalen Pixel-Geräte sind unterstützt. Die durchgestrichenen, die sind zwar prinzipiell noch unterstützt, aber laufen in Kürze End-of-Life und die Vierer sind, glaube ich, schon End-of-Life, genau. Support-Zeitraum ist leider auch nur der Supportzeitraum vom OE, der praktisch vom Hersteller kommt. Das heißt, es sind inzwischen standardmäßig 5 Jahre, steht aber auf der Webseite auch sehr transparent und ich zeige es gleich nochmal. Für die Geräte, die nur 3 Jahre Support haben, das sind glaube ich die Vierer oder die Fünferreihen, machen die nach den 3 Jahren noch zu 2 Jahre so Harm Reduction Releases. Aber so richtig zu empfehlen ist das halt auch nicht mehr, weil du halt keine Hardware-Patches mehr bekommst. Genau, hier habe ich so eine schöne Tabelle. Da sieht man, wie lange die supported werden. Ich habe dahinter auch mal den groben Preis geschrieben. Gerade bei den Preisen, es schwankt immer. Ich würde euch empfehlen, schaut ein bisschen nach. Es gibt da verschiedene Vergleichsseiten und es gibt auch immer mal ein Sale. Dann kann man das teilweise sogar 100, 150 Euro günstiger bekommen. Also wenn es nicht eilt, dann schaut immer mal. Und wenn es gerade vielleicht so ein Sale gibt, dann kauft man sich so ein Gerät, wenn man das möchte. Genau. Installation. Das ist tatsächlich relativ einfach und das hat mich auch sehr erstaunt. Das geht über einen Webbrowser. Du brauchst einen Browser, der Web-USB kann und der muss Chromium-basiert sein. Da gibt es halt, hier habe ich ein paar aufgezählt, aber gibt es eigentlich für alle Betriebssysteme, gibt es einen Browser und es sind auch verschiedene Betriebssysteme installiert. Es geht natürlich in Windows, in macOS, aber auch diverse Linux-Distributionen. Ich würde behaupten, auch die Linux-Distributionen, die jetzt hier nicht aufgezählt sind, dass die das können, solange es da irgendwie ADB gibt. Genau. Bei Windows muss man, glaube ich, noch Treiber installieren. Bei Linux brauchst du nur ADB und danach geht's los und halt im Chromium-Browser. Genau, alternativ kann man natürlich auch, wenn man drauf steht, das übers Terminal machen. Ja, ich habe, genau, hier habe ich mal aus so einem YouTube-Video, wo jemand das installiert, ein paar Screenshots gemacht, weil ich leider, also ich wollte mein Telefon jetzt nicht neu installieren, um Screenshots zu machen. Aber prinzipiell führt dich die Webseite relativ gut durch, die erklärt, was du machen sollst, dann hast du praktisch Buttons, die dann über Web-USB Dinge am Gerät machen. Genau, ist hier ein QR-Code drauf, das ist zu einem Video, wo es jemand auf Deutsch unter Windows erklärt, gibt aber auch 1000 andere Videos für jedes Betriebssystem, also da findet man auf YouTube sehr viel, wenn man da sich das irgendwie in Ruhe angucken muss, aber es ist wirklich nicht schwierig, also man muss lesen können und eigentlich danach und auf Knöpfe drücken, also es ist wirklich, also da braucht man keine Angst haben, es geht wirklich super simpel. Genau, kommen wir zu den Features. Eins der Features, weswegen auch unter anderem nur diese Pixelgeräte dafür genutzt werden, ist Verified Boot. Das ist praktisch beim jedem Booten wird die Firmware-Partition überprüft und dann, wenn die kryptografisch übereinstimmt, wird gebootet. Also das Feature kommt vom Android Open Source Projekt, die haben das praktisch implementiert, aber nicht jedes Smartphone, also brauchst du praktisch einen Hardware-Chip. Ist ähnlich wie bei Secure Boot am Laptop oder PC. Und du brauchst praktisch eine Hardware-Komponente, wo der Key gespeichert wird. Und das haben halt nicht alle Telefone. Und deswegen nimmt man halt unter anderem diese Pixelgeräte, weil die können das halt. Der zweite Grund für die Pixelgeräte ist halt, dass die auch sich den Bootloader relativ einfach öffnen lässt. Und ansonsten sind die hardware-technisch auch nicht schlecht. Und das ist halt, glaube ich, so mit der Grund, warum sie diese Geräte ausgewählt haben. Weil die haben halt zwei Komponenten, die halt wichtig sind. Und ein weiterer Grund ist halt, die möchten halt ein Telefon oder halt Betriebssystem rausbringen, was möglichst sicher ist. Und dann sagt man halt, ja, wir tun lieber eine kleine Anzahl an Geräten unterstützen, sind halt wirklich dahinterher, alle Bugs zu fixen, alle Sicherheitslücken zuzumachen, anstatt dass man sagt, wie Lineage, ja, wir haben hier eine große Auswahl an Hunderten von Geräten und irgendeiner kümmert sich, macht die Updates oder vielleicht auch nicht. Die sind da wirklich sehr hinterher, weil es halt wirklich nur irgendwie unter 10 Geräte gibt, die da supported sind. Genau, ansonsten, die Nutzerdaten werden standardmäßig verschlüsselt, da wird eine dateisystembasierte Verschlüsselung verwendet, Metadaten werden ebenfalls verschlüsselt und jedes Nutzerprofil kriegt seinen kryptografischen eigenen Schlüssel, da gehe ich später nochmal drauf ein, auf die Nutzerprofile. Und man kann das in dem Sinne auch nicht brute-forcen, weil es ist, glaube ich, ähnlich wie beim iPhone oder halt auch, ich glaube, das Feature kommt auch aus dem Android Open Source Projekt, dass du praktisch, wenn du irgendwie 5-mal falsch eingibst, dann musst du 5 Minuten warten und das geht dann halt irgendwie exponentiell nach oben. Das heißt, wenn du das brute-force, dann brauchst du sehr, sehr viel Zeit. Genau, wenn man Google Play installieren möchte, die gehen da ein bisschen anderen Weg. Es gibt ja auch dieses Microchip Project und die machen das ein bisschen anders. Die nehmen die normalen Google Play Dienste, aber die werden als Non-Root installiert. Das heißt normal in der Sandbox und ich kann jede Berechtigung als Opt-in aktivieren. Das heißt, ich kann das installieren und kann ihm standardmäßig keine Berechtigung geben. Das heißt, wenn man das benutzen möchte, kann man es installieren, aber ihm keine Rechte geben, was halt ganz cool ist, weil es gibt einige Apps, die funktionieren halt ohne Google Play-Dienste nicht und wenn man die halt braucht, ist man halt irgendwie darauf angewiesen. Ansonsten, das Berechtigungsmanagement ist relativ cool und geht noch ein bisschen über das hinaus, was das normale Android hat. Also einmal sind Speicher- und Kontaktscopes möglich. Das kann man einstellen, auch in den Berechtigungseinstellungen. Das bedeutet praktisch, dass ich einer App simulieren kann, dass sie vollen Speicherzugriff hat, aber in Wirklichkeit hat sie halt irgendwie nur wie eine Art virtuelle Festplatte, wo sie drauf speichern kann, aber die kann halt nicht irgendwie in die Daten von einer anderen App zum Beispiel gucken. Und das Gleiche funktioniert halt auch für Kontakte, wenn man halt irgendwie sowas benutzen möchte, was halt irgendwie so ein bisschen suspicious ist, wie zum Beispiel WhatsApp und ich möchte, dass irgendwie alle Kontakte hochgeladen werden, kann man WhatsApp sozusagen ein extra Kontaktbuch geben. Des Weiteren können Hardware-Berechtigungen systemweit komplett deaktiviert werden. Also ich meine WLAN und NFC und sowas, Bluetooth, das kennt man vom normalen Android, aber ich kann hier auch systemweit das Mikrofon und die Kamera deaktivieren. Und das ist aber auch relativ praktisch implementiert. Das heißt, wenn ich angerufen werde und den Anruf entgegennehmen will, kommt vor ein Pop-up und sagt, ja, du hast systemweit das Mikrofon deaktiviert, wirst du es vielleicht aktivieren, bevor du den Anruf annimmst. Genau. Und das funktioniert prinzipiell mit allen Berechtigungen, wenn die gebraucht werden, wenn die deaktiviert sind. Ich würde später auf die Fragen eingehen. Genau, ansonsten gibt es verbesserte Nutzerprofile. Man kann 31 plus einen Gastnutzer erstellen und jedes Profil ist praktisch in die Apps und der Speicher voneinander isoliert. Das heißt, im Idealfall fasst man das Owner-Profil gar nicht an und erstellt dann zum Beispiel ein Profil für die Open-Source-Apps und dann vielleicht eins, wo man die Google Play-Dienste installiert und halt irgendwie Banking-Apps oder was auch immer laufen lässt. Oder man kann auch sagen, ich tue Privat- und Dienstliches trennen. Genau, idealerweise fasst man das Owner-Profil nicht an, weil da hast du halt erweiterte Berechtigungen und packst praktisch die einzelnen Apps in verschiedene Profile. Genau, einzelne User-Sessions können auch per Logout runtergefahren werden. Das heißt, ich kann auch irgendein User-Profil, was ich sozusagen für Arbeit benutze, einfach am Wochenende runterfahren und sagen, so Montag wieder. Aber es ist auch möglich, dass Benachrichtigungen weitergeleitet werden aus einem anderen Profil. Das heißt, ich habe zum Beispiel irgendeine Messaging-App, die ich benutzen muss, warum auch immer, ich möchte die aber nicht mit meinen anderen Apps benutzen, dann kann ich die in einem anderen Profil haben und die Benachrichtigungen kommen trotzdem durch. Aus meiner Erfahrung, das funktioniert, allerdings nicht ganz zuverlässig. Also ich persönlich habe das mit einem WhatsApp, weil ich leider noch ein WhatsApp brauche für einige Kontakte, die da so ein bisschen sturch sind und irgendwie nichts Sinnvolles benutzen wollen. Und ja, bei denen ist es halt so, dass es dann manchmal irgendwie einen halben Tag dauert, bis ich antworte, da haben die halt Pech. Ansonsten weitere Features ist LTE-Only-Mode, den man anschalten kann. Damit kann man 2G- bzw. 3G-Attacks verhindern. Ich will jetzt nicht zu sehr drauf eingehen, aber prinzipiell diese 2G und 3G sind halt veraltete Standards und da ist die Kryptographie teilweise broken. Und zum Beispiel im Iran wird das dann genutzt, wenn sie irgendwie deine Zwei-Faktor-Codes abfangen wollen, dann zwingen sie dein Handy in so ein unsicheres Netz, wo Krypto broken ist und dann können sie die Zwei-Faktor-Codes abfangen. Und das wird halt hierdurch verhindert, dass halt einfach LTE als einziges Netz sozusagen akzeptiert wird. Klar, wenn so ein Attack kommt, du verlierst halt das Netz, aber es werden halt keine Daten geleakt. Dann MAC-Address-Spoofing, ja, das heißt, ich kann praktisch, standardmäßig ist es an und wenn ich mich mit dem Netzwerk verbinde, habe ich jedes Mal eine neue MAC-Adresse. Kann man auch ausmachen, weil das natürlich, wenn irgendwie das Netzwerk da Security-Features hat und mich versucht anhand der MAC-Adresse identifizieren, ist es blöd, aber standardmäßig ist es erstmal an. Auch ganz praktisches Feature ist PIN-Scrambling. Ist auch ein bisschen nervig, aber es ist praktisch so, dass die Zahlen in PIN-Pad, wenn du dich einloggst, vertauscht werden. Aber zum Beispiel, wenn jemand versucht, dich von der Seite abzufilmen, um deinen PIN rauszufinden, wird er das halt dadurch verhindert. Dann standardmäßig wird DNS over TLS implementiert, dass praktisch der Verkehr zum DNS-Server verschlüsselt ist. Seit, glaube ich, zwei Versionen sind Connectivity-Checks auch mit dem eigenen Server. Standardmäßig wurde dann ein Server von Google genommen. Dann gab es Kritikpunkte aus der Community und dann haben sie halt einen eigenen aufgesetzt. Ein weiteres sehr cooles Feature ist Auto-Reboot. Klingt erstmal langweilig, ist aber wirklich Gold wert. Ich kann dem Telefon sagen, nach 6 Stunden, nach 12 Stunden, wenn ich es nicht benutzt habe, dass es automatisch einmal rebootet und damit wird praktisch der Speicher wieder verschlüsselt. Weil es gab, glaube ich, vor einem Jahr einen Fall, dass die Polizei von jemandem den Fingerabdruck genommen hat, um das Telefon zu öffnen. Das funktioniert halt hier nicht mehr, weil wenn das Telefon einmal gerebootet hat, muss ich den PIN eingeben, um praktisch die Festplatte oder halt das Dateisystem zu entschlüsseln. Also goldwertes Feature. Kann Leuten sich den Arsch retten. Genau, Standard-Apps ist absolut das Minimale vorinstalliert, was man braucht. Keine Werbung, kein Bloat. Genau, Quellen für Apps. Da habe ich schon einige Diskussionen gehabt, weil man kann irgendwie APKs direkt aus dem Internet runterladen, empfiehlt ja keiner. F-Droid kennt viele Leute, Graphene OS an sich empfiehlt F-Droid nicht. Da gibt es verschiedene Kritikpunkte, unter anderem, dass halt irgendwie F-Droid die App signiert und dass du praktisch dann nicht dass du halt nach einer dritten Party praktisch trusten musst, weil die von F-Droid sozusagen neu kompiliert werden und dann signiert werden von denen. Und ansonsten sind noch so ein paar andere Dinge, da kann ich gerne, wenn jemand sich da genauer interessiert, da gibt es einen ganz guten Artikel, was so die Kritikpunkte an F-Droid sind. Dann gibt es Optanion, das ist eine der favorisierten Möglichkeiten. Optanion nimmt praktisch ein Frontend, um direkt von GitHub oder Codeberg oder anderen Repo-Anbietern die APKs, die signierten, direkt halt von dem App-Anbieter runterzuladen. Hat natürlich den Nachteil, ich muss genau sozusagen wissen, welche App ich brauche. Es gibt in dem Sinne kein, also es gibt zwar ein Suchfeature, aber es funktioniert noch nicht so gut. Sondern ich brauche halt meistens eigentlich wirklich die URL von dem Repo und das funktioniert auch noch nicht bei allen Git-Varianten. Aber da viel Zeug halt auf GitHub liegt, so alles, was auf GitHub liegt und wo halt auch signierte APKs vorhanden sind, kann ich darüber runterladen. Dann gibt es noch den Aurora Store, der macht es möglich, Google Apps runterzuladen aus dem Google Play Store, ohne sich anzumelden. Ist eigentlich relativ einfach, die simulieren halt ein Gerät mit einem von denen im verwendeten Konto, laden dann praktisch die APK runter und schicken sie an dich weiter. Ist natürlich cool, weil man kein Google-Konto braucht, aber security-technisch halt auch wieder schwierig, weil ich muss halt da irgendeiner Party, einer dritten Party wieder trusten und ob die APKs zwischendurch irgendwie verändert wurden, weiß ich halt nicht. Ich glaube, die offizielle Variante ist, oder die empfohlene Variante ist, von GrapheneOS, wenn man Google Apps braucht, dass du ein neues Profil anlegst, dir ein neues Google-Konto erstellst und dann damit die Apps runterlädst. Ist natürlich aufwendig. Ich persönlich muss sagen, ich nutze F-Droid und ich nutze Aurora. Ich denke, für meinen Fall ist das fein. Das muss halt irgendwie jeder wieder selbst wissen, wie viel Sicherheit man möchte. Und ja, klar, mit mehr Sicherheit kommt halt mehr Inconvenience. Genau, komme ich noch zu Banking-Apps. Das ist auch wieder eine Glaubensfrage, will man Banking auf seinem Telefon machen? Ich persönlich finde das ganz praktisch. Es gibt einige Banking-Apps, die tatsächlich auch ohne Google-Dienste ganz gut auskommen. Positives Beispiel ist tatsächlich die Sparkasse, was man irgendwie sonst nicht so denkt. Aber die Sparkasse hat eine App, die wunderbar auf GrapheneOS läuft, ohne Google-Dienste und auch funktioniert ohne Probleme, ist bei mir nie gecrashed. Es gibt eine Liste, also wenn man sich die Slides runterlädt, kann man da draufklicken. Da gibt es eine Liste an Anbietern von deutschen Banken, wo halt die Apps gut funktionieren. Ja, aber das ist halt auch wieder was, wenn da irgendwie in der nächsten Version da irgendwie ein anderer Entwickler kommt, kannst du dich halt auch nicht drauf verlassen. Also das ist so ein bisschen mit Custom ROMs und Banking ist schwierig, aber aktuell funktioniert zum Beispiel mit der Sparkasse ganz gut. Genau, das sind meine Quellen. Ich habe hauptsächlich tatsächlich die Dokumentation durchgelesen. Ansonsten der Mike Kuckerts Blog ist auch sehr zu empfehlen. Der hat vor ein paar Jahren was zu GrapheneOS gemacht und empfiehlt das, glaube ich, auch auf seinem Blog. Der hat auch was zu Optanion gemacht. Also generell, wenn man sich belesen will zur Privacy, in Deutsch, wunderbarer Blog. Ja, das war's soweit. Ich glaube, ich bin ein bisschen schnell durch. Gibt es denn Fragen? Ja.
Vielen, vielen Dank. Ja, da komme ich gleich, weil wir doch bald den nächsten Talk haben, schon zur ersten Frage. Bitte schön.
Wie sieht denn das mit Authenticator-Apps aus, so Google Authenticator und alles, was man so für 2FA benutzt? Weißt du das?
Naja, also ich persönlich benutze den von YubiKey, weil ich halt einen YubiKey habe. Den kannst du aber per NFC ranhalten. Das funktioniert ohne Probleme. Und ansonsten diese klassischen Zwei-Faktor-Codes, da musst du ja nicht den von Google nehmen, so. Das gibt es auch sinnvoll in Open Source implementiert, also das funktioniert ohne Probleme. Also ich weiß jetzt nicht, ob es irgendwie so, es gibt ja glaube ich so, wenn du irgendeine Firma hast oder so, gibt es manchmal so proprietäre Lösungen, kann ich dir persönlich nicht sagen, habe ich nicht ausgetestet, aber die Standardsachen, da gibt es Open Source Apps für oder halt du machst mit einem YubiKey, das funktioniert auch cool. Hier.
Kommen wir gleich zur nächsten Frage hier.
Wo ich jetzt ein bisschen die Sorge hatte, diese Google-Telefone, diese Pixels, auf denen das läuft, das ist ja überwiegend proprietäre Hardware. Also die Befehlssätze und alles, darüber hat man ja gar keine Kontrolle. Oder wie wird das gemanagt?
Das ist natürlich richtig. Ich glaube, wenn du da nicht vertraust, dann kannst du kein Android-Telefon nehmen. Also ich meine, es gibt ja auch Linux-Telefone. Da gibt es irgendwie die Pinephones, ein Club von Prison, Librephone oder so gibt es noch, die sind dann, also zumindest bei den Prison weiß ich es, dass bis auf das Modem ist komplett alles Open Source, das Modem hat irgendwie einen Binary-Blob, das Modem kannst du aber auch mit dem Hardware-Switch abstellen, aber da habe ich letzte Woche erst einen Vortrag gehört auf der NixCon, wo jemand da ein mobiles NixOS drauflaufen lassen hat und das ist halt aber aktuell noch nicht in dem Zustand, dass das halt irgendwie sinnvoll als alltagstaugliches Telefon funktioniert. Also ich weiß, es gibt irgendwie auch Ubuntu Touch, das ist glaube ich ein bisschen mehr stable, aber ich glaube, wenn du irgendwie so ein Android benutzen möchtest, dann kommst du halt irgendwie da dran nicht vorbei. Also Es ist halt wieder so eine Sache, je mehr Sicherheit, je mehr Inconvenience.
Okay, also die Option wäre Libre Boot Phone, aber das ist sozusagen noch nicht weit genug entwickelt. Danke.
Gut, ein bisschen Zeit haben. Ein bisschen Zeit haben wir noch, also für zwei Fragen wäre noch Zeit.
Unterstützt Graphen OS auch so ein Android for Work Profile und sowas? Also direkt, wenn das ein Arbeitgeber anbietet oder so, dass man das damit machen kann?
Also du kannst, wie schon gesagt, du hast diese Möglichkeit, diese 31+1 Nutzerprofile anzulegen. Du kannst da ein Work-Profil anlegen, wo du halt deine Arbeits-Apps sozusagen von isolierst. Ich weiß jetzt nicht, was du genau mit dem Work-Profil meinst. Also mit Apps geht das. Also du kannst die Sachen trennen halt mit den verschiedenen Nutzerprofilen. Es wird das nicht als das beworben. Ich weiß es nicht, ob es da extra Features gibt. Aber wenn du nur Apps hast, die halt standardmäßig du nur für Arbeit benutzt, dann kannst du dir ein extra Nutzerprofil packen. Das geht. Es gibt jetzt aber kein dediziertes irgendwie Arbeitsbenutzerprofil, irgendwie Einstellung.
Gibt es noch weitere Fragen?
Ich glaube, vorhin war da hinten noch eine, oder? Oder hat sich das schon geklärt?
Gut, dann komme ich noch zu dir.
Wenn das Mikrofon ausgeschaltet ist, funktioniert dann trotzdem noch das USB-Mikro, falls man das angeschlossen hat? Dass man, sage ich mal, standardmäßig das alles ausgeschaltet haben und ein Mikrofon einsteckt, wenn man es nutzen möchte?
Das ist eine gute Frage. Ich würde behaupten, dass dieses Mikrofon aus für das Gerätemikrofon ist. Also wenn du praktisch zum Beispiel ein Bluetooth-Headset verbunden hast, das müsste, glaube ich, trotzdem funktionieren, aber ich höre, es sollte funktionieren, aber ist auch was ich persönlich nie ausgetestet habe, aber wenn das Publikum das sagt, dann trau mir dem mal, ne?
Ja, vielen Dank. Ich denke, wir lassen jetzt mal noch ein bisschen Zeit zum Umrangieren, bevor hier der nächste Talk kommt. Erstmal nochmal, ja, wie gesagt, nochmal vielen Dank, Basti. Ist bestimmt auch noch. Ja.